Hallo und herzlichen, wunderschönen guten Abend. Von diesem verregneten Sonntag grüßen wir euch ganz herzlich hier aus der Burg. So zur kleinen Vorgeplänkel-Info. Wir sind nicht so super energetisch heute, also ich besonders nicht. Ich hatte Fortbildungswochenende, bin seit 2,5 Stunden zu Hause. Aber wir sehen unsere Verantwortung ja zwischendurch was rauszuhauen auch als sehr wichtig. Darum
wir nehmen uns voll wichtig.
Nehmen wir uns so wichtig, dass wir sagen, ach, scheiß auf Low Energy, give it doch trotzdem. Also ich werde heute ein paar Wortfindungsstörungen haben, seht es mir nach. Das macht aber nichts. Wir sind immer noch in unserer evangelikal progressiv was geht da ab Serie. Heute mit dem wunderbaren Hashtag Gott ist links. Finde ich gut. Wird ein bisschen punkig-hippig. Danach haben alle bunte Haare. Finde ich gut. Gott auch.
Yes. Und geneigte Internet-Userinnen werden natürlich den Hashtag Gott ist links direkt richtig einordnen können. Da war ja was.
Da war ja was. Was war denn da? Das kann uns gleich mal vorstellen, wer hier zwischen Jason und mir schön auf der Couch sitzt.
Ich musste erstmal husten. Jo, ja. Chris.
Chris
ist heute
mal
wieder
Start.
Dabei. Genau.
Und mir gegenüber, schräg.
Adamir.
Adamir.
Wieder da.
Wieder da. Das ist die heutige Besetzung. Wir wollen uns das Thema mal ein bisschen anschauen und auch ein bisschen erklären, warum wir glauben, dass das ganz viel mit links und progressiv, dass es da vielleicht eine Verbindung gibt. Da müssen wir wahrscheinlich ein paar Wörter auch ein bisschen erklären, um auch aus den Stereotypen ein bisschen rauszukommen. Genau. Armin hat schon angekündigt, er ist ganz gespannt, was wir da jetzt heute raushauen.
Ganz genau.
Und ich sage jetzt immer irgendwas zu Adamir, wenn er gerade den Mund voll hat. Wir hatten nämlich heute ein Essensdrama, das kam 1,5 Stunden nicht, das war nicht cool. Ja, schwieriger Start in diesem Podcast, umso besser wollen wir es heute rocken. Chris, sag mal was.
Ich soll was sagen. ja, ich habe ja diesen Terminus auch gewählt für meinen Blog, genau.
Da haben wir es.
Gott ist links. Genau, und es sollte auch ein bisschen Punk sein. Genau, beziehungsweise bei mir war das ein bisschen so ein Reflexionsprozess. Genau, wo ich einfach für mich mal damit eigentlich so eine Aussage treffen will, so dass, ja, dass ich halt finde, dass Gott links ist und dass das Evangelium links ist und dass es in der Bibel um Sozialkritik geht und dass es Jesus stark um Sozialkritik geht auch eine Aufforderung an uns, so lese ich das Evangelium halt, um einander zu sorgen. Und unter Christen das aber so ist, dass diese Vokabel links einfach total gemieden wird. So.
Und ja, das sind ja die Kommunisten und die sind ja, was haben die denn mit der Bibel
genau,
zu tun?
Genau, und Gott links und
was
politisch,
verstehst du denn da?
Glaube politisch und so geht halt gar nicht und so. Und da bin ich einfach, du hast gerade gesagt, irgendwie Stereotypen rausnehmen und so. Ich will das genaue Gegenteil. Ich will das da reinkloppen.
Dann willst du es reinkloppen, dann klopp rein.
So, Gott ist links und das will ich irgendwie auch sagen. Und ich glaube, dass es für uns Christen manchmal auch ganz gut ist, sich dem auszusetzen. Und das Evangelium ist auch politisch. Und ich finde, man sollte sich vor solchen Begriffen da auch nicht scheuen. Genau. Und deswegen vereinnahme ich Gott einfach für meine Politik.
Bäm. Mic drop.
Ich würde aber vielleicht ein klein bisschen Unterscheidung machen zwischen was ist eigentlich Linkspolitik, was bedeutet das und was ist das Evangelium. Weil ich glaube, eine der Eigenschaften der Evangelium lässt sich nicht durch irgendeine Partei allein vereinnahmen.
Oh, mit links ist ja eigentlich nicht die Partei unbedingt gemeint.
Genau, deswegen ist wichtig, dass man das definiert auch, ne? Aber vielleicht als Sprungbrett, Chris, das Thema progressive Theologie, was wir jetzt da haben, und soziale Gerechtigkeit. Wahrscheinlich ist das die Sprungbrett, die wir jetzt da haben. Genau. Ich habe die gleiche Erfahrung wie du, dass ich das Evangelium immer so verstanden habe, als eine Aufforderung zu einem anderen Weg. Also es ist eine Aufforderung zu Erneuerung, zu einer anderen Denkweise. Und deswegen war ich eigentlich überrascht, als ich plötzlich merkte, auch in meiner persönlichen Erfahrung in der Community hier bei Mosaik, dass ich viel Gemeinsamkeit hatte mit Leuten, die politisch links waren und vielleicht viel mehr Gemeinsamkeit mit diesen Leuten gefunden haben, als mit anderen Christen, die ich in meinem Umgeben. Und das war so für mich erstmal, ups, was ist da passiert?
War das bei dir schon vor 10 Jahren so?
Nein, vor 10 Jahren nicht. Deswegen mag ich schon den Hashtag jetzt hier, weil ich glaube, je progressiver wir geworden sind in unserer Art und Weise zu denken, in unserer theologischen Auffassung, desto freier wurde ich zu verstehen, dass das Evangelium nicht eine Aufforderung war, die Leute von der Hölle zu retten in irgendeiner entfernten Zukunft, sondern dass es darum ging, hier und jetzt das zu transformieren. Das war schon immer in der DNA von unserer Community, vor 10 Jahren. Wir haben immer gesagt, dass wir wollen die Welt verändern, eine Party nach die andere. Also es ist eigentlich hier die Welt zu einem besseren Ort machen, das war immer unser Slogan. Aber jetzt später, je stärker unsere Theologie sich geöffnet hat, desto freier würde ich einfach da das zu leben und das auch zu erkennen als eine als mein natürlicher Element. Und dann plötzlich stand ich da, wo Leute angefangen uns zu verlassen, weil mit dem Vorwurf, Mosaik ist so ein sozialer Verein geworden. Und das war für mich so, okay.
Das wird ja auch viel den Landeskirchen vorgeworfen, also den evangelischen Kirchen.
Und das war der Moment, wo ich bemerkt habe, okay, warte mal, irgendwas hier war schon immer verbunden für mich. Aber als wir anfingen, auch krass danach zu leben und wirklich uns zum Beispiel die Flüchtlingskrise war eine, wo wir bemerkt haben, das war so selbstverständlich für uns, so dermaßen zu engagieren. Und das war für manche Leute einfach, nee, wenn ich jetzt in einen sozialen Verein gehen würde, würde ich in einen sozialen Verein gehen. Ich will in der Kirche gehen.
Ja, und das ist so etwas, was ich gar nicht verstehe, weil ich frage mich, was ist die Motivation, sich als ChristInnen zu treffen. So, was ist das, was verbindet, was zusammenzieht? Und um jetzt so auch Evangelikalismus noch mal so ein bisschen reinzubringen, da ist oft, glaube ich, auch eine gewisse Motivation, also klar, ne, es ist total facettenreich, so keine Frage, aber ich glaube, eine Facette ist halt eben schon auch, man trifft sich auf Grundlage gewisser Dogmen. Oder das hat auch ein gewisses bindendes Element. So, ne? Ich finde es aber total interessant zu sagen, was ist der Grund, der Grund, warum wir uns treffen, ist, und das hat ja Mosaik eigentlich immer schon gesagt, wir wollen die Welt verändern. So, ne? Wenn wir keinen Impact haben, dann braucht es uns irgendwie nicht. So,
also ich glaube, das ist ich mag den Begriff Dogmen da nicht so. Weil, also gibt es unterschiedliche Gründe. Ein Grund ist, weil ich auch heute noch glaube, bestimmte Überzeugungen zu haben, die man mir als Dogmen auslegen könnte.
Jo, aber...
Ich hätte eine andere, ich würde lieber von Narrativen sprechen. Es hat früher eine gewisse Erzählung gegeben, die erklärt hat und die Sinn gestiftet hat für mein Leben als Christ. Und das war eben, ich bin Christ. Und Gott liebt mich und ich komme in den Himmel und ich muss mich bekehren und genau, und jeder, wer eben diese Bekehrung nicht hat, auf den ist Gott zornig und die kommen dann in die Hölle und das weiß ich, weil die Bibel wahr ist. So, das ist, glaube ich, so die Narrative.
Hat sich definitiv, ist es nicht die Narrative von unserer Community heute.
Und also nee, deswegen, aber ja? Es ist halt schon die Narrative eines westlichen Wohlstandschristentums, ne? Und das ist genau so ein bisschen das, was ich voll. Da...
Ja. Und ich glaube tatsächlich, wenn man halt eben von diesem Narrativ wegkommen würde, dass es auch um richtig oder falsch oder irgendwas geht und sich mehr zusammenfindet, um halt eben auch Reich Gottes zu leben, um mal in christlichen Vokabeln zu reden. Ne? Das Reich Gottes... zu leben, wie es hier ist und gleichzeitig auch es kommen lassen, dann hätte man, glaube ich, eine ganz andere Verbindung, warum man sich trifft. Also das, was mich so unbedingt beeindruckt, und ich weiß, das habe ich schon öfter gesagt, aber die können auch eine Menge Werbung brauchen, deswegen ist es nicht schlimm. Ich bin ja ganz, ganz fest überzeugt von International Justice Mission. Yep. Also ihr merkt, ich kann nicht mehr so gut reden.
Ja, da hat das Glas Wasser aber ganz schön reingehauen. Ne?
Ganz schön reingehauen. Ja, man sagt ja zu wenig Schlaf und Promille, da ist ja ein Zusammenhang und so. Egal. Auf jeden Fall, was wollte ich sagen? Genau. Bei denen ist das so, deren Grundlage, warum sie sich treffen, ist, wir glauben, dass Gottes Auftrag ist, Gerechtigkeit zu schaffen. Und das ist das bindende Element. Ne? Die beziehen sich auf Gott, die sagen, wir sind ein christlicher Verein. So, ne? Und das, was uns aber bindet und eint, ist dieser Auftrag für Gerechtigkeit. Das heißt, da sind Menschen aus den unterschiedlichsten Gemeinden, christlichen Hintergründen quasi, ne, die tausend verschiedene Ansichten zu allem möglichen Kram haben und die arbeiten zusammen, die beten zusammen, die treffen sich zusammen, die machen diese Sache zusammen und sagen so, und das, was uns eint, ist, wir wollen Gerechtigkeit schaffen, bis alle frei sind. Und das find ich total ermutigend, das energized mich total, das finde ich super inspirierend, weil die können sich immer noch kloppen und so auf Treffen, die kloppen sich nicht, die tauschen sich schon über ihre unterschiedlichen Denkweisen aus und da ist aber keiner den anderen Spinnefeind, weil diese Mission, die die haben, ne, diesen Auftrag zu sagen, Gerechtigkeit zu schaffen, eint die wieder so und das finde ich total geil.
Amen, Halleluja.
Bam.
Bei sowas will ich das sagen. Früher hat man das gesagt, wenn man über Himmel und die irgendwelche Bekehrung gesprochen hat. Heute sage ich das da. Da sage ich Amen und Halleluja. Und ich frage mich manchmal, wir streiten uns über so viel Kram hier, Evangelikale, Postevangelikale. Ich bin da gerade auch ziemlich viel in Gesprächen und frage mich immer, hey, da haben wir doch was. Da haben wir doch eigentlich was, wo wir alle sagen können, ja, Scheiße, das steht in der Bibel. Da sind einfach so viele Geschichten, wo es einfach um dieses Thema geht, Gerechtigkeit schaffen, dass wir aufeinander schauen und dass wir uns kümmern um diese Welt. Hey, da können wir doch irgendwie zusammenstehen und deswegen finde ich International Justice Mission auch super.
Genau. Und
ich glaube, das ist das auch, was uns alle dann wieder ein kann irgendwo.
Ja, nicht nur das, aber definitiv da, aber ich sehe auch Greenpeace, ich sehe viele, ja. Amnesty International, ich sehe viele andere, die sehr stark zu bestimmten Gerechtigkeitsthemen so stark sich bekennen, dass man sagt, okay, da können wir uns treffen. Und deswegen auf einmal habe ich bemerkt, wirklich, dass wir von dem Spektrum her und von den Menschen her, mit denen wir uns auch verbinden, tatsächlich links geworden sind. Und ich glaube, ich würde dann zustimmen, dass... Dass ich glaube auch, von meinem Verständnis ist Gott die Prototyp von links sein.
Du hast mal, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, du hast mal was sehr Kluges gesagt. Du hast mal in irgendeinem anderen Gespräch gesagt, Gott ist immer die Opposition. So, und ich glaube, das ist schon so, man kann das vielleicht nicht unbedingt immer an einem politischen Lager festmachen, das ist klar. Aber ich glaube halt, dass Gott Opposition ist einfach für die Schwachen und für die, die es einfach schwer haben im Leben. Und das ist im Moment halt links. Also ich benutze diesen Begriff gerne, auch um, weil ich einfach, also die Christenheit ist halt heute, die weiße Christenheit ist eine Wohlstandschristenheit. Das Christentum wurde ein bisschen gekapert eigentlich vom Wohlstand und vom Mittelstand, von den Besserverdienern und so. Das ist eigentlich, die geben so ein bisschen den Ton an. Ja. Das ist dann CDU, man wählt dann CDU oder vielleicht sogar noch schlimmer FDP oder so, die halt total wirtschaftsliberal sind. Wobei die Inhalte wirklich einfach links sind. Und ich fände es halt, ich fände es gut, wenn man sich auch traut, diesen Begriff zu benutzen und gerade unter Christen sagt, hey, ich bin links.
Ich finde es auch wichtig.
Ich bin Christ und deswegen links.
Ja, ich finde es auch wichtig und im Moment für mich als Brasilianer besonders wichtig, gerade wenn ich mit anderen Brasilianern auch rede. Ich stelle mir fest, wer ist die Basis, von wo kommt die Basis von dieser Trump-ähnliche Typ in Brasilien aktuell? Die Basis, die Wählerschaft, Basis, die da sind evangelikalen Christen. In Brasilien?
Ja, ist ja bei Trump ähnlich.
Bei Trump ist auch ähnlich. Und das erschreckt mich dermaßen, weil ich denke, oh, wo bin ich jetzt gelandet oder haben Sie jemals von Jesus gehört, also von das, was er geredet hat und worüber er geredet hat, weil das geht dermaßen auseinander, dieser Wohlstands-Evangelium, die Rechte der Menschen, die unterdrückt werden, einfach nicht in den Vordergrund treten, sondern ihre eigene Sicherheit, ihre eigene finanzielle Sicherheit steht im Vordergrund. Und das hat nichts mit Christentum zu tun, ich meine, nichts mit das, was ich verstehe unter Christentum zu tun. Und da kommt dann nochmal aus der Narrative her, einmal, dass man diese Narrative ändert. Und da kommt dann diese progressive Theologie auch ins Spiel und versteht, dass die Narrative eine andere ist als diese Narrative, hier, wir sind hier, damit die Leute auf die gleiche theologische Überzeugung kommen wie wir und deswegen gerettet werden. Und wenn du merkst, dass die Narrative Jesus die ganze Zeit um Gerechtigkeit geht, um die Außenseite Insider zu machen, dann auf einmal die Narrative ist eine andere und dann Absolut. Entsteht was anderes daraus.
Ja. Ich mache mal eine ganz gewagte These. Was wäre, wenn Gemeinde sich wirklich links wäre, wenn das der Grund wäre, dass man sich versammelt. Um das jetzt mal so ganz gemein zu sagen, ne? Für ganz viele, und ich meine das jetzt nicht irgendwie nur abwertend. Ich meine es nicht abwertend. Nur klingt immer, na, okay, ihr wisst, was ich meine. Also, ein ganz großes Bedürfnis bei Gemeinde ist, einen Schutzraum zu haben, aufzutanken, Worship, irgendwelche spirituellen Erfahrungen auf der Ebene, lalalala. Jetzt kann man sich mal überlegen, ist das der richtige Ansatz zu sagen, so hier, wir bieten das den Leuten, weil das das Bedürfnis ist? Oder wäre es nicht auch ein möglicher Ansatz zu sagen, warum ist dieses Bedürfnis bei uns in der Gesellschaft so hoch? Warum ist dieser Schutzraum nirgendwo vorhanden? Warum sind Gespräche und tiefere Gespräche so viel schwierig zu finden? Warum ist so viel Stress da? Warum ist man so belastet? Warum fühlt man sich so ausgelaugt? Wäre da nicht auch ein interessanter, ganz großer Auftrag von Gemeinden zu sagen, so, wir sind wirklich gesellschaftstransformativ, wir wollen halt eben auch Stressreduktion für die Menschen. Also die Linken sind ja auch da unterwegs zu sagen, so, ne, brauchen wir wirklich eine 40-Stunden-Woche? So, ne, müssen alle Leute so viel arbeiten fürs Geld? Geld unabhängig davon, was ihnen das auch fürs Leben gibt. So, ne? Da kommen dann ja so Diskussionen wie Grundeinkommen. Wie heißt das? Unabhängiges. Genau. Wisst ihr, was ich meine? Unabhängig. Genau. Ey, das. Wirklich, ich habe gerade mega Probleme, die richtigen Worte zu finden. Bedingungslos, danke schön. Ich habe wirklich Probleme, gerade Worte zu finden. Aber so von der Idee her halt eben, ne, zu sagen so, dass das Ganze halt mir eben mal auf einer höheren Ebene zu setzen. So, ne, ich habe jetzt am Wochenende mit einer Kollegin geredet, die ist so geil, ich mag die so gerne, die ist gerade am Ausmisten und ich musste so ein bisschen lachen, weil ich ihre Wohnung kenne. Und sie meinte so, ja, also das ist jetzt gerade so, ich bin in verschiedenen Dingen so im Umbruch und es ist mir irgendwie gerade so ein Bedürfnis und ich muss irgendwie auf der Welle surfen und so. Und da haben wir da so ein bisschen näher drüber geredet und wir haben halt eben festgestellt, dass es irgendwie was auch mit ihrem Belastungslevel in ihrem Leben zu tun hat. Einmal, dass sie so viele Sachen hat, dass sie eine gewisse Ordnung nicht schafft, dass sie auch das Bedürfnis gar nicht hat, weil die eigentlich arbeitet und den Rest der Zeit versucht irgendwie sich von der Arbeit zu, also so auszugleichen quasi, also schöne Dinge zu machen und für so alltägliche Sachen einfach keine Kapazitäten hat. Das heißt, auch da ist irgendwie ein Auftrag zu sagen, so Menschen brauchen auch so in ihrem Alltag, unabhängig von Gemeinde, einfach muss man sich da gesellschaftlich für einsetzen, dass dieser gesellschaftliche Druck von höher, besser, schneller, von schöner, schlanker, stärker, von produktiver, von schlauer, also wisst ihr, was ich meine? Auch ja, da gibt es halt absolut. Eben einen Auftrag und könnte man sagen, so auch da könnte man gegensteuern.
Genau, ich verstehe das, aber ich glaube, wir haben jetzt da eine gewisse einschränkende Perspektive in der ganzen Denkweise. Und der Einschränkende ist für mich, ist die einzige Möglichkeit, gesellschaftliche Transformation zu schaffen, durch die Veränderung der Gesetzlage?
Ja.
Ich glaube nicht. Und da unterscheiden wir uns, Chris, weil da, deswegen bin ich kein Politiker geworden, ich bin Pastor geworden. Sonst würde, wenn ich daran glauben würde, wäre ich Politiker geworden. Und ich bin nicht. Ich bin Pastor aus einem Grund, weil ich glaube, dass zusätzlich zu der Veränderung der Lage in der Gesetz, es gibt Veränderung der Herzen, es gibt Veränderung der Meinung, es gibt Umgebungen, die geschaffen werden können, wo Dinge entstehen können. Und da ist für mich mein Auftrag und meine Berufung als Pastor, ist keine Gesetzlage zu ändern, sondern ich unterstütze das, aber ich bin nicht davon getrieben. Mein treibender Kraft ist, eine gesunde Umgebung zu schaffen, wo vieles entstehen kann, der zu einer Gesetzänderung der Gesetzlage verändern kann, Änderung der Umstände, die teilweise nicht durch Gesetze, sondern durch Menschen wirklich angepackt werden. Also von daher.
Aber da widerspricht ihr euch ja gar nicht so. Nee. Ne?
Also, genau. Ich erweitere das. Verstehst du?
Du hast halt einen anderen Ansatz. Genau. Ne? Und das ist eigentlich auch ein Ansatz, der auch relativ links ist, zu sagen, so, das muss aus dem Volk kommen. Richtig. Das muss von den Menschen kommen. Und, ne? Und so zum Beispiel das, was Mosaik ja immer macht, ist, und das fand ich schon immer beeindruckend, weil immer wenn es um Gespräche ging, irgendwie sollen wir Leute bei Mosaik einstellen, ne? Da klingeln bei mir dann immer irgendwie alle möglichen Glocken, weil ich denke so, wow, krass, ich finde halt eben diese Verbindung zwischen Gemeinde und für das, was man tut, bezahlt werden, dann ist man nicht mehr so frei und finde ich immer so schwierig. Und da hast du gesagt, naja, das, was Mosaik machen will, ist Leute für das bezahlen, was sie sowieso schon machen. So, richtig, ne? Also ja. diese Idee von Freisetzen von Menschen in dem, was sie tun, in die Produktivität, in die Kreativität und in die den Schaffenswillen und die Schaffenskraft von Menschen zu glauben und halt eben einfach nur eine finanzielle Freisetzung zu schaffen.
Ja.
Das ist ja auch das,
was... bedingungsloses Grundeinkommen, die wir versuchen zu korrigieren. Wenn sie da wäre, bräuchten wir das nicht
richtig, genau. Aber genau. Und deswegen meinte ich, das Gesetz dazu wäre ein bedingungsloses Grundeinkommen. Ne?
Ja, Chris. So.
Ja, ich würde da gerne nochmal einhaken, bevor wir da zu weit von wegkommen. Du hast total recht. Und es geht ja auch... Es geht ja bei linker Politik nicht nur um Gesetze machen, sondern es geht um Blickwinkel eben auch.
Genau. Ne?
Und ich glaube, dass es da einfach verschiedene Funktionen gibt. Und für einen Pastor ist es wirklich jetzt auch, genau wie du das erklärt hast, einfach auch eine andere Funktion, die anders funktioniert. Trotzdem ist natürlich links sein auch immer irgendwo politisch. Also man kommt aus dieser Geschichte nicht ganz raus, dass man sich natürlich mit einer Haltung, mit einer solidarischen Haltung mit anderen Menschen zusammen gegen Gesetze oder Systeme richtet, die das halt blockieren, ne? Oder die Gerechtigkeit zum Beispiel blockieren. Das heißt, irgendwo ist auch eine Arbeit als Pastor, wo man sich vielleicht nicht jetzt öffentlich politisch engagiert auf einer Demo oder in einer Parteiarbeit oder so, trotzdem irgendwo politisch, weil man im Prinzip eine Gegenstimme bildet, meinetwegen zu einer Gesetzgebung, die Menschen nicht unterstützt oder...
Deswegen bin ich auch dabei. Es ist nur nicht für mich die Reduktion aus sagen, wenn ich jetzt nicht direkt dazu beitrage, dass Gesetze verändert werden, dann kämpfe ich nicht für Gerechtigkeit. Und ich glaube, das ist dann für mich dann zu eng, weil der Auftrag, also die ganze Veränderung erfolgt auch von einem ganz großen Spektrum von Aufgaben. Und die Gemeinde, und das nochmal auch zu Saphiras Geschichte, warum sind wir nicht fokussiert allein, wie zum Beispiel, wie die, wie heißt das nochmal, die Organisation, Saphira?
International Justice Mission.
One single issue im Sinne von, das ist das Thema, und wir treffen uns um dieses Thema. Ich glaube, ich glaube, dass das eine Herausforderung ist, weil wir haben jetzt viele Themen, die Platz haben können in Community, in Gemeinde, weil die Menschen sehr unterschiedlich sind. Und deswegen für mich sollte Gemeinde eine Plattform, und jetzt vielleicht die Narrative, die ich versuche im Moment zu benutzen, ist innere Gesundheit. Und damit bin ich jetzt vielleicht ein bisschen zu weit weg von der sozialen Aspekt, aber für mich fängt das da an, wenn ich in einer Umgebung bin, der nicht ermöglicht, dass ich authentisch leben kann, dass ich meine Werte so leben kann, meine Überzeugung und auch die mich innerlich auch herausfordert, auch in diesem Prozess, aber in einer gesunden Art und Weise, dann bin ich in einer Umgebung, die nicht ganz gesund ist. der versucht ständig, das ein Keil zwischen unserer inneren Welt und unserer äußeren Welt aufzutreiben. Und das ist für mich das, den Auftrag von unserer Community. Ich wollte, also mein persönlicher Platz ist eher in der gesellschaftlichen Transformation. Das merke ich. Da geht mein Herz auf. Deswegen, ich könnte so eine International Justice Mission, Mensch, da würde ich total aufgehen darunter. Aber ich merke, es gibt einen Unterschied zwischen mich als Individuum und wir als Community. Und als Community, es ist wichtig, dass wir ein Ort sein können, der es ermöglicht, dass jemand, der Aktivist ist, eher das ein Ort findet, wo er das finden kann. Oder jemand, der vielleicht auch künstlerisch kreativ ist unterwegs oder andere, aber andere Art von Kreativität oder Schreiben oder was weiß ich, organisieren oder was auch immer man da an Themen hat, die einen interessiert, der ein, das Herz aufgeht, einsetzen kann für Gerechtigkeit in der Welt.
Genau, so, so das machen die ja auch. Ja. Ne? Also ich meine, klar, da, so, das ist eine Organisation, das ist keine Gemeinde, so, ne? Muss man auch mal ganz klar sagen. Und trotzdem finde ich halt eben zu sagen, ich mache halt eben Kunst bewusst als transformatives Mittel, um Reich Gottes zu schaffen. Ich mache andere Dinge, die mir wichtig sind oder die auch meiner Begabung entsprechen, so, ne? Halt eben schon auch mit für dieses Ziel. Und das kann ja auch total vielfältig sein. So, ne? Ja. Aber das finde ich halt eben einfach diese Haltung auch zu sagen, also als ganz tiefer Punkt zu sagen, der Kern meines Glaubens beinhaltet auch zu sagen, wenn ich Jesus folgen will, bedeutet das, mich für Ziele in dieser Welt einzusetzen. Und das sind halt eben, um wieder zu unserem Hashtag Gottes Links zu kommen, irgendwie auch linke Ziele.
Jetzt würde mich aber mal interessieren. Also ich denke, dass Gerechtigkeit so langsam aber sicher im Mainstream der deutschen Christen angekommen ist. Ja, ich glaube schon. Also ich meine, es wird immer noch welche geben, die sagen, die einzige Gerechtigkeit, die vor Gott zählt, ist das Blut des Lammes. Aber ich glaube, dass sehr viel mittlerweile auch, wenn man von Gerechtigkeit spricht, dass die Leute schon merken, okay, wir müssen uns für bestimmte Belange einsetzen, die in dieser Welt nun mal da sind.
Absolut. So,
wobei ich würde gerne einhaken. Ich würde sagen, ja, ich sehe das, aber ich sehe auch sehr viele Menschen, die das Thema Gerechtigkeit instrumentalisieren, um Bekehrungen zu verursachen. Das sehe ich auch.
Wichtiger Punkt, ja. Also du benutzt sozusagen die den Flüchtlingsaktivismus und fährst dahin und gibst denen auch Tee und Schlafsäcke, aber du gibst denen auch eben noch eine Bibel mit. Und
richtig, du hast eine Legitimation nur, wenn es eine Konversion existiert. Das habe ich immer wieder bei bestimmten Gruppen gesehen. Da finden sie ihre Legitimation, weil die Narrative ist das Gleiche. Das heißt, was nutzt ja, für Gerechtigkeit zu sorgen, wenn die Leute eh in der Höhle landen? Solange die Narrative der Hölle da ist, dann ist es immer wieder auch unter viele Christen, das Thema Gerechtigkeit kann zu einer Instrumentalisierung führen. Ich habe sogar schon den Begriff gehört, was weiß ich, es ist das Gleiche wie nennt das, es gibt sogar einen frommen Begriff, in Deutsch kann man das auch benutzen, Leichenwaschen oder so. Also das heißt, habt ihr schon gehört, sowas? Diese Analogie, du machst ein töter Mensch schöner. So ein, weil solange.
Ja, ich kenne immer diese Analogie mit der Titanic. Ja, die Titanic geht runter und dann fängst du nicht an, die Titanic noch irgendwie wieder zu reparieren und da rumzubasteln, sondern du musst die Leute vom Schiff holen.
So, das ist richtig. Die Idee. Und solange diese Narrative da ist, das wollte ich nur kurz einhaken. Das Thema Gerechtigkeit ist aufgenommen. Aber solange sie in der gleichen Narrative ist, kann sie vielleicht es wirklich zu Verwirrung verursachen, sogar. Dass Leute das Gefühl haben, ausgenutzt zu werden.
Ja, kann man auch gut an dem Punkt kulturelle Relevanz festmachen. Ja, da, also wir auch als Mosaik haben früher viel von kultureller Relevanz gesprochen. Und was wir damit gemeint haben, war in der Regel, wir wollen so geiles Entertainment machen, dass alle möglichen Leute, die mit Glauben noch nichts zu tun haben, zu uns kommen und es so geil finden, was wir machen, dass die dann offen werden für die Botschaft. So, versus wir heute eben sagen, kulturelle Relevanz muss bedeuten, dass wir einen echten Unterschied im Leben von Menschen machen, dass wir uns für Gerechtigkeit einsetzen und so weiter. So, das wäre anders. Aber lass mich nochmal eben meine Frage von vorhin fertig machen. Ich wurde ja unterbrochen. Also, ich glaube, dass Gerechtigkeit mittlerweile schon in der Gemeindewelt angekommen ist. Klar, man hat dann noch eine andere Narrative, das sehe ich auch. Aber das, was für mich noch nicht klar ist, warum ist dann progressiv sein gleich links sein? Was ich damit meine ist, man kann ja trotzdem auch sagen, dass man sich für gesellschaftliche Dinge engagieren möchte und kann dann aber eben nicht zu linken Positionen kommen, sondern kann sagen, okay, gesellschaftliches Engagement bedeutet für uns eben, ich mache jetzt mal ein Fass auf, Anti-Abtreibungsaktivismus. Also sprich, man kann ja viele Positionen finden, die eben per se nicht links sind, die aber trotzdem, sage ich mal, ein politisches oder ein gesellschaftliches Interesse dahinter haben. Also auf den Punkt gebracht, was ist meine Frage? Warum sind wir dann links progressiv? Was macht da den ausschlaggebenden Grund?
Das Evangelium. Also das ist ja meine Argumentation an dem Moment. Also ich habe ja auch nicht gesagt, progressiv ist links, sondern Gott ist links. Ich gehe da noch mal einen Schritt weiter. Also ich glaube halt, dass es, man muss natürlich schon sehen, dass die meisten, sage ich mal, progressiven Gruppen oder Christen, die sich so bezeichnen würde, eher im städtischen, linksorientierten Milieus eher leben. Dass natürlich da einfach vielleicht dann einfach auch mehr eine Auseinandersetzung mit auch Sozialpolitik und so stattfindet. Das wirst du jetzt wahrscheinlich weniger in der Kleinstadt irgendwo, keine Ahnung.
Eher urban, dann könntest du genauso gut sagen, Gott ist urban, wenn du das so willst.
Nein, nicht unbedingt, aber du setzt dich halt, ich glaube, also wenn ich habe mich vorher auch schon mit linker Politik auseinandergesetzt, ich habe das nicht erst durchs Christsein gewonnen. So, ich glaube, den Schritt kann man dann irgendwie auch nicht machen.
Für mich war es ein anderer Weg. Ne? Für mich war der andere Weg. Ich habe mich mit dem Evangelium, mit Jesus, mit Gott auseinandergesetzt und auf einmal merkte ich, war links. Das war eher umgekehrt. Ich bin nicht durch linke Themen, durch die linke Politik getrieben worden, sondern tatsächlich über mein Verständnis, über was Jesus gepredigt hat. Und deswegen hatte ich diesen Satz gesagt, ich glaube, Gott lässt sich für keinen Partei einnehmen. Und deswegen, mein Hashtag wäre eigentlich, Gott, ich würde nicht sagen, Gott ist links. Ich würde sagen, Gott ist im Moment links. Wenn ich heute sehe, welche Themen sind da in der Gesellschaft, wer für soziale Gerechtigkeit, wer für Inklusion kämpft, wer ist dafür, dass die Benachteiligten, die Unterdrückten befreit werden, das sind die Linken. Und deswegen, heute ist Gott links.
Absolut. Ich meine, der Begriff drückt einfach die, der Begriff links steht in unserem System, im politischen System, in dem wir halt leben, für wo man Gott verorten kann. Das würde ich halt schon klar sagen. Und man meidet den Begriff dann als Christ doch eher, weil man sich dann von einer Partei, oder vor allen Dingen, lass mich mal kurz meinen Satz noch zu Ende bringen, man möchte sich ja doch eigentlich eher von einer säkularen Politik abgrenzen. So. Und das ist, glaube ich, auch eher, warum man Schwierigkeiten hat mit dem Begriff links, weil dahinter im Prinzip dann atheistische politische Vorstellungen stehen und so. Also das
genau, deswegen ist, weil links ist für mich ein Paket, verstehst du, was ich meine? Und das würde ich jetzt nicht insgesamt jetzt mit Gott verbinden und sagen, Gott ist links. Also das Paket ist für mich, steht jederzeit zur Debatte und jederzeit zur Diskussion. Wenn links plötzlich heißt, Atheist zu sein, bin ich kein Links. Und ich glaube, Gott ist auch nicht links in dem Sinne. Wenn das bedeutet, links sein. Also von daher, dem Paket muss man immer wieder diskutieren. Und ich glaube aber nicht, dass das so ist. Ich glaube, wenn ich sehe, dass, wenn wir das Thema soziale Gerechtigkeit angehen, dann ist für mich Gott eindeutig links.
Die Frage ist ja auch immer, mit welchen Gruppen solidarisierst du dich? Ne? Wenn wir zum Beispiel jetzt, ich meine, was ja Progressivität ausmacht, ist, wir glauben daran, dass man in dieser Welt was verbessern kann, dass es Gottes Interesse ist, in dieser Welt etwas zu verbessern. Das ist, würde ich sagen, etwas, was progressive Christen ausmacht. So. Genau, und da guckt man natürlich, mit wem kann man sich da zusammentun? Wir hatten ja die Tribus-Konferenz und das war ganz cool. Da waren ja auch mehrere Leute, die gar nicht mehr so krass im christlichen Milieu sind. So. Da hatte ich irgendwie ein total spannendes Gespräch irgendwie mit einem jungen Mädel, die eben auch so Antifa aktiv ist und so. die das total spannend fand, dass da Christen sind, die sich sozial engagieren und die eine Community sind, die, die sich auch total einsetzen. Und wo dann einfach diese Frage im Raum steht, ja, warum tut man sich nicht zusammen, ne? Wenn man da so gemeinsame Projekte hat, warum kämpft man nicht zusammen? Und das ist so ein bisschen, was ich damit, warum ich diesen Begriff links nutze, weil ich mir wünschen würde, dass Christen erkennen, hey, da sind andere Gruppen, die arbeiten eigentlich an den gleichen Zielen und wir können da zusammen was reißen. Und wenn wir uns zusammentun und solidarisieren, können wir wirklich Dinge positiv in unserer Gesellschaft verändern, im Gottes Sinne. So.
Und da bin ich 100% bei dir, Chris. Und ich glaube, dass deswegen nutzt auch wiederum auch zu sagen, so überspitzt zu sagen, Gott ist links. Ne? Also das, ich verstehe auch den Nutzen davon. Ja, und das ist, darf ich vielleicht eine persönliche Geschichte für mich. Ich hatte durch dieses Thema jetzt mit der progressiven Theologie von Mosaik plötzlich bemerkt, darüber hatten wir in der letzten Folge auch geredet, dass ich plötzlich draußen war. Gerade mein Hintergrund ist evangelikal, daher komme ich, dass ich plötzlich mich draußen gefühlt habe. Und eine der Sachen, die auch sehr krass für mich war, war, je stärker ich mich jetzt in dieser Flüchtlingskrise auch engagiert habe, desto mehr Verbündete fand ich in der Linksszene. Überall. Leute, die mich inspiriert haben in der Linksszene. Leute, die jetzt wie Apostel gelebt haben und aus der biblischen Geschichte alles, ihre ganze Reichtum oder was auch immer sie hatten, eingesetzt hat für Gerechtigkeit, um Menschen da zu helfen in der Not. Das waren alle Linksleute. Und ich muss sagen, es gab aber ein, Gott sei Dank, in dieser Bewegung ein anderer Pastor, der mit mir auch da war, mittendrin. Und das hat er gesagt, okay, ich bin nicht der Einzige. Aber dann, je mehr ich mit diesem Pastor geredet habe, desto mehr habe ich bemerkt, eigentlich ist er auch progressiv unterwegs. Und das waren so durchaus konservative Menschen, die nicht theologisch progressiv waren, die genauso engagiert waren, durchaus auch so. Aber die meisten, die ich getroffen habe, waren nicht so. Und deswegen, da habe ich einen Zusammenhang schon gesehen, dass die Narrative, wenn die Narrative anders ist, dass man da sich andere Verbündete findet. Und in der Situation, wenn wir so eine Art Missionsmonat beim Mosaik einsetzen, ich glaube, die Leute, die wir einladen würden, würden nicht unbedingt Christen sein. Weil wir würden Leute einladen, die für soziale Gerechtigkeit in der Welt kämpfen, um was zu erzählen. Komm, erzähl mal von das, was du machst. Und das würde uns verbinden, unabhängig davon, was sie glauben. Ja. Das, weil die Narrative eine andere ist. Auf einmal sehe ich, dass es ganz viele Menschen gibt, die für soziale Gerechtigkeit in der Welt kämpfen, die gleiche Narrative wie wir. Und trotzdem sind sie Atheisten, sind sie Muslimen, sind sie Buddhisten oder sind sie auch Christen, also auch auf. Das Spektrum ist sehr breit, aber die Geschichte, die uns verbindet, ist die gleiche. Und so jetzt werde ich ein bisschen Mystiker. So, ich glaube, dass was progressive Theologie oder progressive Glauben mir geholfen hat, ist zu verstehen, dass wenn Gott über Gerechtigkeit in der Welt spricht, er benutzt nicht die Sprache von weißen Europäer oder von weißen Oberschicht oder von der dominierenden Schicht. Der spricht eine andere Sprache. Und diese Sprache erreicht alle. Und wer auch immer da andockt, kann mitmachen.
Und ich spitze meine Frage von gerade nochmal zu. Also ich glaube, dass der Punkt gemacht ist, dass wir hier so alle, wir Progressiven, wir sind links. Das glaube ich, ist verständlich. Die Frage ist, warum ist das christlich, wenn extrem viele Leute das eben gar nicht so sehen würden oder eben überhaupt nicht links sind?
Ich glaube, es hat ja, kann ja keiner bestimmen. Jeder muss halt, sag ich mal, muss das für sich entscheiden. Ich glaube nicht, dass das die Christenheit im Gros links ist.
Genau, und dann ist doch die Frage, habt ihr oder haben wir es einfach falsch verstanden?
Nein.
Haben die das Christentum einfach falsch verstanden? Also,
die haben das okay. falsch verstanden, du Witzbold.
Wir lesen halt da Texte anders und setzen die Schwerpunkte anders. Ne? Und das ist ja auch so eine Diskussion, die man führt. Ne? Also während jetzt, sage ich mal, eher sehr Konservative, das sind in Deutschland ja jetzt auch keine Riesengruppen, so konservative Evangelikale oder so, aber da ist halt das persönliche Seelenheil und da ist so eigentlich vor Gott gerecht sein und so, das ist halt so der Fokus, ne? Also der Fokus ist schon die Mensch-Gott-Beziehung, ne? Während wir ja aus der Bibel viel stärker die Mensch-Mensch-Beziehung herauslesen und die Appelle von Jesus, wie wir uns untereinander verhalten sollen und die reiche Jüngling-Geschichte lesen oder die Seligpreisung lesen und da halt lesen, wie Gott überall als Mensch auftaucht und im Prinzip diese ganze Evangeliumsfrage halt irgendwie eine Frage unter uns Menschen und uns und für unsere Zukunft wird. Das ist etwas, was wir aus der Bibel lesen, was da sehr, sehr breit drin vorkommt und wo wir halt unseren Schwerpunkt setzen und sagen, hey, das ist woran wir glauben und das wollen wir voranbringen, das ist unser Projekt. Und damit sind wir ja in der westlichen Christenheit schon, jetzt in Deutschland vielleicht gar nicht mehr so, weil die evangelischen Kirchen das ja auch sehr auf dem Schirm haben, aber da sind wir natürlich so insgesamt so ein bisschen gegen den Strom der Christenheit, die eigentlich...
Ich habe ein bisschen Schwierigkeit mit dieser Analogie nur auf hier und jetzt. Wenn ich die Botschaft Christi verstehe, die hat nicht jetzt angefangen mit unserer Generation in der Diskussion, wo wir jetzt hier sind. Ich glaube, dass die Botschaft Christi hat immer soziale Rebellen hervorgebracht. Mhm. Durch die Kirchengeschichte hinweg. Immer Leute, die etwas verstanden haben, dass die Evangelium eine Botschaft der Inklusion, nicht der Exklusion. Das fing schon in der Urgemeinde an. Musst du durch Judentum kommen oder kannst du auch ohne direkt dazu gehören? Und dann Inklusion, das wird immer weiter in dieser... Die Fragen, die waren immer unterschiedlich durch die Generation, aber die waren da und es gab schon immer Verrückte, die das auch verstanden haben. Also, und dann glaubt das schon immer, und ich glaube, das gibt heute auch noch, eine Bewegung, die versucht, das Evangelium zu vereinnahmen. Und das hat schon immer gegeben in der christlichen Geschichte und zu instrumentalisieren. Heute macht das Trump, heute macht Bolsonaro in Brasilien genau das, instrumentalisiert und versucht da in der, und das ist das, was dass sobald Christentum zu der dominierenden Schicht genommen wird, dann verliert er diese revolutionäre, inklusive Botschaft. Und das ist genau das, was heute in unserer Generation passiert. Ne? Christentum wurde akzeptiert als die westliche Religion und westliche Werte, und wenn wir jetzt über Brasilien oder andere Gesellschaften auch denken, und dann wird es instrumentalisiert und verliert diese ursprüngliche inklusive Kraft, die ist das, was man in Christus gefunden hat.
Ne? Was haltet ihr von der Sichtweise, die ich mal gehört habe, dass ein Problem, oder na, ich will es anders formulieren, lass mal so sagen, das, was im Mainstream was in der Mainstream-Christenheit schiefgelaufen ist, ist, dass man die Christenheit stärker auf Paulus und andere Heroes, was weiß ich, später Augustin oder Luther, gebaut hat und eben nicht so sehr auf Jesus. Und zum Beispiel gibt es ja diese Bewegung der Red Letter Christians, die also ganz bewusst sagen, wir fangen erstmal damit an, dass wir die Worte Jesu nehmen, und das ist erstmal verbindlich. Und da fangen wir an, und alles andere, das verstehen wir aus dem Licht von dem, was wir über Jesus und von Jesus lernen, und nicht andersrum.
Ja, also ich persönlich stehe dem Ansatz halt sehr nahe. Das ist auch was man, glaube ich, bei mir im Blog und überall in meiner Kolumne, die ich jetzt eine Zeit lang geschrieben habe, auch zum Beispiel überall sieht, also dass ich diesem Red-Letter-Gedanken sehr nahe stehe. Jesus zu zentrieren, wirklich erstmal die Botschaft ernst zu nehmen und dann andere Sachen daran auch zu messen. Muss man aber nicht, also das kann man auch sehr gut kritisieren, sicher.
Ich bin ja da nicht so nah. Also für mich ist es so, und dabei sind wir jetzt, wie lesen wir die Bibel? Na, also wenn ich die Bibel lese, auch sogar die Red Letters oder was auch immer man da sagt, ich sehe immer ein Struggle. Ich sehe immer einen Kampf. Ein Kampf, der da stattfindet, und dann ist diesen Kampf muss immer in der historischen Kontext betrachtet werden. Wo war Paulus? Was hat er für eine Umstände um sich herum? Was hat er für eine Kultur und eine Gesellschaft? Was seine Realität? Und dann, was war seine Botschaft innerhalb dieser Realität? Und da gewinne ich immer was. So, von daher, ich sehe, die Bibel für mich ist die Geschichte, wie die Menschheit mit diesem Kampf umgeht. Und dann kann man ja sagen, was für ein Kampf? Ein Kampf gegen Unterdrückung, ein Kampf, wo Minderheiten Rechte bekommen, wo die Unterdrückte plötzlich Rechte bekommen, ein Kampf, wo es darum geht, gegen die Ungerechtigkeit in der Welt. Und dieser Kampf sieht man und da gewinne ich was, immer wieder. Und deswegen lese ich die Bibel auch so, dass ich sag, sogar die Situation, in der Paulus ist, auch versuche zu verstehen und zu verstehen, was wollte er dadurch bewirken. Und deswegen bin ich jetzt ein bisschen...
Also du möchtest Paulus nicht, nicht aufgeben. Okay, aber das ist auch nicht das, was ich meinte, sondern ich glaube, dass die Frage ist, was der Ausgangspunkt ist. Also wenn du Jesus... Ja. nimmst und Jesus als Startpunkt und dann interpretierst du Paulus. Ja, du hast eine paulinische Theologie, genau. Und dann
ich glaube, das interpretierst ist du Jesus. Andersrum, definitiv andersrum. Ich glaube sogar, du warst derjenige, der mir von einem orthodoxen Priester zitiert hat, der das gesagt hat, der ganze Schrift muss sich Jesu beugen.
Ja.
Diesen Satz hat mich auch sehr geprägt, als ich das gehört habe, gedacht, ja, das ist das, was wir sehen. Und das, deswegen in der Hinsicht bin ich dann wiederum bei Chris. Ja, ich verstehe diese the Red Letters, die Worte Jesu. Aber für mich geht es sogar darüber hinaus, die Person Christi beugen. Nicht nur. Ne,
kann man links sein und an die Hölle glauben? Oder kann man progressiv sein und an die Hölle glauben?
Ich denke schon, dass man das kann. Also ich meine, einmal ist Hölle jetzt auch erstmal nur ein Begriff, den man unterschiedlich füllen kann. Auch die Nadja Bolz-Weber hat mal ein nettes Video zur Hölle gemacht. ich weiß nicht, ob progressiv sein unbedingt heißt, dass man christliche Narrative dann gar nicht mehr glaubt oder so. Ich glaube auch nicht, dass es einen progressiven ausmacht, ob man jetzt an die leibliche Auferstehung glaubt oder nicht. Ich glaube nicht, dass das die Knackpunkte sind. Das sind die Sachen, über die dann gestritten wird, wo eben dann vor allen Dingen von strengerer evangelikaler oder pietistischer Seite natürlich auch die Anfragen kommen und wo wir vielleicht auch nicht mehr so klare Antworten geben können, aber wo wir vielleicht sagen, ja, ist uns aber dann auch vielleicht gar nicht so wichtig. Also ich glaube, die Fragen, die progressive bewegen, sind dann, das hat sich einfach so ein bisschen verschoben.
Ja, also ich sehe das auch so, das ist sehr breit natürlich. Durchaus kann es progressive Christen geben, die in irgendeiner Form von Hölle glauben. Die meisten progressive Christen, die ich treffe, glauben vielmehr an eine Existenz der Hölle hier und jetzt. Und wenn wir über Rettung sprechen, sprechen wir über Menschen, die in unterdrückender Situation hier und jetzt leben. Und dass wir dann den Begriff Hölle ist das Einzige, was annähernd beschreibt, was manche Menschen hier und jetzt erleben.
Und ich denke eben, dass eines der wichtigsten Aspekte, die Progressivsein ausmachen, ist, dass man sich davor hütet, Menschen oder gar eine Menschengruppe derart abzuschreiben oder so eine Trennung zu ziehen zwischen das sind die Guten, das sind die Schlechten, das sind die, die dazugehören, das sind die, die nicht dazugehören, das sind die Freunde, das sind die Feinde, ja, die Feinde Gottes, und dass man dann im Zweifelsfall eben sagen kann, okay, diese Gruppe, die ist sozusagen verworfen und deswegen verdienen die eben dann auch nichts anderes als so. Krieg oder unsere Ablehnung und so weiter. Und ich glaube, progressiv sein bedeutet eben, dass man diese Trennlinien, die überall in der Welt gezogen werden, dass man die überwindet.
Ja, ja, und ich würde sagen, dass das führt natürlich dazu zu einem auch einem Konflikt, wenn ich jetzt über Jonas nachdenke, in Ninive, also diese Geschichte aus dem Alten Testament, wo er da als Prophet gesandt wurde, um die Stadt vor einer Zerstörung zu retten. Und dass er da sich echt schwer getan hat mit diesem Auftrag, weil die Niniviten einfach furchtbare Menschen waren. Und er konnte sich nicht damit abfinden, dass Gott sie nicht zerstören würde. So, das habe ich auch, dieser Kampf habe ich schon bei progressiven Christen gesehen. Dass sie sagen, ja, Gott ist, ich verstehe Gott als so gütig, dass er niemand tatsächlich in der Hölle schicken wird. Und trotzdem dieser Kampf, wie können manche Menschen trotzdem ihre Seelenfrieden finden? Wie können manche Menschen trotzdem das, was sie getan haben? Und das habe ich schon gesehen, dass da, dass manchmal braucht man irgendeine eine Metapher, um mit dieser Ungerechtigkeit auch klar Herr zu werden. Das habe ich schon gesehen.
Ich denke, dass das Progressivsein oder auch Linkssein, dass das eben zwei Dinge beinhaltet und dass es da eine Gewichtung gibt. Und zwar das erste ist die Solidarität mit den Ausgeschlossenen, den Armen und den Unterdrückten.
Das da würde ich sagen, das verbindet alle progressiven Christen wahrscheinlich.
Das denke ich, das denke ich so. Das heißt, also man könnte sagen, Gott ist parteiisch.
Ja.
Das ist der erste Schritt.
Ja, ja.
Und das bedeutet aber für viele westliche Christinnen und Christen, mehr die Christen, dass man auch erstmal damit leben muss, auf der falschen Seite zu sein, weil man nämlich eher auf der Seite der Unterdrückten ist.
Ja, ja.
So, und in einem nächsten Schritt kann man sagen, ja, Gott will diese Ungleichheiten verändern, will Gerechtigkeit schaffen, will versöhnen, so dass es eben nicht mehr diese Gräben gibt. Aber ich mag eben auch diese Geschichte, wo Jesus über den armen Lazarus und den reichen Mann spricht.
Mhm.
Ne? Und die progressive Sichtweise wäre wahrscheinlich erstmal zu sagen, ja gut, die weiße männliche Christenheit hat sich zunächst mal mit dem Reichen in der Parabel zu identifizieren.
Ja.
Und da gibt es eben einen unendlichen Graben zwischen den Reichen und dem armen Lazarus. Und Gott ist eben erstmal auf der Seite von Lazarus.
Ja.
Und die Botschaft ist eben nicht, pass auf, hier ist das Gebet, was du sprechen kannst und du bist ebenfalls auf der guten Seite. Oder hier kannst du dich bekehren, hier kannst du zu der richtigen Religion gehören, hier kannst du das Richtige glauben. Sondern die Aufforderung ist eben, nee, du musst über einen Graben kommen und der Graben ist eben die Kluft zwischen Arm und Reich in dem Fall. So, das heißt also, die Bekehrung, die stattfinden muss, ist erstmal die Bekehrung im Herzen der Privilegierten. Das ist das, wozu das Evangelium eben ruft.
Ja, ja, das zustimmen. Ja.
Ja.
Bada bam.
Ja, das hast du fein gesagt.
Dankeschön.
Mic drop hier von Jason.
Genau, da fällt einem nichts mehr ein.
Und das ist wahrscheinlich auch in dem Zusammenhang, bin ich voll dabei zu sagen, hey, wenn ich das Evangelium lese, wenn ich verstehe, was Jesus da bewirken wird und wie diese ganze Geschichte da sind, dann kann ich nichts anderes als zu sagen, halt wirklich, bis Gott ist links.
Und es geht ja auch nicht um Verurteilung. Es geht ja auch nicht darum, dass jetzt jemand zuhört und sagt so, ich habe aber Geld und ich bin konservativer Christ und ich fühle mich jetzt auf der anderen Seite des Grabens, sondern es geht ja um unsere Haltung. Und ich meine, diese Herausforderung, die finden wir halt. Die finden wir auch vor allen Dingen in dieser reichen Jünglingsgeschichte, wo Jesus halt wirklich klar fragt, ne, was hast du alles getan? Und dann kommt am Ende dieser Schritt, dass man im Prinzip das loslassen muss, was man hat. Und ich glaube, das ist, glaube ich, irgendwie die Herausforderung, vor der wir irgendwie alle immer wieder stehen. Uns geht es allen relativ gut. Wir haben alle eine Menge Sachen, die wir loslassen müssten, um einfach auch dahin zu schauen, wo die Ungerechtigkeit ist und wo einfach
Vielleicht eine Sache, was vielleicht auch dafür spricht, dieser Hashtag noch stärker zu nutzen, Gott ist links. Jetzt, wenn ich darüber nachdenke, dass die Welt, in der ich aufgewachsen bin, hat immer über Kommunismus als eine böse Sache gesprochen. Immer Kommunismus ist böse, ne? Auch assoziiert mit Russland, assoziiert mit Ostdeutschland, assoziiert mit Mangel an Freiheit, Diktaturen, Atheismus sogar, mit all diese Sache, das wurde dann so bei mir eingetrichtert. Weil auf einmal hat dieses Thema soziale Gleichheit und Inklusion wurde vereinnahmt von einem politischen System und auch instrumentalisiert, um die Unterdrückung zu schaffen. Ich glaube, diese Idee von Gleichheit, diese Linksidee von Gleichheit, die kann genauso wie das Evangelium instrumentalisiert werden, also das Evangelium in dem Sinne von die Religion von Christentum instrumentalisiert werden, um bestimmte Dinge zu pushen, bestimmte Ideologien zu pushen, die wiederum auch Ungerechtigkeit verursachen. Und deswegen ist es schwierig, wenn du sagst, Gott ist links, ist, weil es auch bewirkt dieses Gefühl, die auch sehr verbunden ist mit dieser ganzen Thematik. Und deswegen finde ich, umso wichtiger ist das nochmal zu nutzen.
Ich würde dazu gerne eine Geschichte erzählen. Und zwar bin ich ja aufgewachsen in beiden Welten. So, ich bin aufgewachsen bei den Linken in Hamburg. Also ich war so ein bisschen leicht an der autonomen Szene dran, teilweise eben auch richtig mal bei Kommunisten dran und so. Und ich war bin evangelikal aufgewachsen im Prinzip und war in der Kirche. Und beide Gruppen sind die gegenseitigen Feindbilder. Das ist total interessant. Also in der wirklichen Linken sind die Christen die schlimmen, bösen und korrumpierten. Und bei den Christen sind es dann im Extremfall halt die Kommunisten, die atheistischen Ideologien, die die Welt verbessern wollen und so. Und das ist, glaube ich, genau das. Diese Begriffe sind korrumpiert in einer gewissen Weise, weil wir es einfach, egal ob mit oder ohne Gott, auch immer wieder verkacken. Einfach Gesellschaft irgendwie auf die Reihe zu kriegen, ne? Und eine gerechte Gesellschaft zu gestalten. Das haben die Christen nicht auf die Kette gekriegt, das haben die Kommunisten nicht auf die Kette gekriegt, also die Linken. Ja. Und ich glaube, dass da auch eine gewisse Aussöhnung dazugehört. So. Und deswegen, ich fand es halt gerade spannend, Gott ist links, weil ich diese beiden Sachen da zusammenbringe.
Ja,
und es ist gerade so mit meiner Geschichte auch interessant. Und ich würde mir wünschen, dass man wieder irgendwie auch neu starten kann. So, ne? Und dass es eben nicht alles jetzt determiniert ist, sondern dass man sagen kann, ey, das sind gute Ideen.
Genau, und das verstehe ich auch, das bringt das genau auf den Punkt. Ich glaube, deine Biografie macht das ziemlich plastisch, auch diese Thematik. Auch meine ist in gewissem Grad auch so. Ich habe das, plötzlich bin ich mit diesen Feindbildern aufgewachsen, auf einmal war ich einer davon und ich habe bemerkt, warte mal, was ist jetzt hier passiert? Ja. Und dann fing ich an, diese Menschen auch ganz anders zu begegnen und ganz anders zu betrachten und festgestellt, wow, die haben viel mehr mit mir gemeinsam, als ich dachte. Und mit dem Evangelium gemeinsam, die sind auch Menschen, die mich herausfordern, auch in meinen eigenen Glauben auch weiterzukommen, weiterzudenken. Und das war für mich, boah, ein Aha-Moment. Deswegen teile ich mit dir diesen Wunsch auch zu vereinen. Und vielleicht ist etwas, was wir noch stärker ausprägen müssen. Ich glaube, ich würde gerne, wenn man über Mosaik spricht, wäre schön, wenn es nicht so, oh, Mosaik ist post-evangelikal, wäre viel besser, Mosaik ist links. Das wäre schön. Also ich würde mich freuen.
Ich würde mir mehr Kommunisten wünschen, die sich Christen nennen und mehr andersrum. Genau.
Ja.
Christen, die sich links nennen.
Ja,
so, das wäre so eine Sache, die ich mir wünschen würde.
Und das geht. Passt ein bisschen zu, wir haben so ein paar Sätze, die wir sagen, wir wollen durch Glauben leben, durch Liebe bekannt sein und eine Stimme der Hoffnung sein. Und diese zwei Themen, durch Liebe bekannt sein und eine Stimme der Hoffnung sein, diese beiden Themen haben uns dermaßen mit der linken Szene verbunden. Ja, vielleicht nicht unbedingt mit der linken autonomen Szene, die vielleicht auch mehr auf Gewalt zugreift.
Ja, man war mal jung. Man war halt mal jung und
ist ein bisschen was Ziel. Aber trotzdem mit dieser linken Gedanken für eine bessere Welt, Flower Power und so weiter. Das ist wirklich unsere Welt und das ist das, was wir möchten.
Ein wunderbares Schlusswort.
Hurra, hurra. Ich habe immer ein super gutes Timing, wieder gerade wieder die Kurve zu wieder ganz wach zu kriegen, wenn es vorbei ist. Habt ihr gut gemacht, so was ich zwischendurch gehört habe. Irgendwas immer mit Gott ist links, finde ich gut.
Und Safira, ich finde es gut, dass du nicht aufgegeben hast und ins Bett gegangen bist. Wir sind jetzt bei ihr. Sie liegt hier auf dem Couch, gibt ihre letzte quenchen Energie für uns.
Alles für
euch,
Fame.
Remix-Community.
Ihr wisst ja, ich mache das alles nur für den Fame. Hey, ja, dann einen guten Start in die neue Woche. Wir hören uns bald. Adieu.
Bis dahin.
Bis dann.
Tschüss.
Danke.